Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Das war nicht die Proclaimers oder die was weiß ich, was hier alles schon wieder gemeckert wurde. Kaum, sie sind nämlich noch keine 2,5 Minuten alt, schon meckern die Gäste rum. Nein, das war die Band Lord Huron mit Strange Trails. Quatsch, die Platte heißt Strange Trails. Sie bringen mich schon ganz durcheinander hier am Anfang. Hurricane, Johnny's Theme war das Stück gerade hier am Anfang dieser neuen Ausgabe des Soundchecks am ersten warmen Tag in Berlin und Brandenburg. Für Eingeborene ist es ein schwerer Tag, denn wild gewordene Menschenmassen ergießen sich in die Gassen und stinken rum, kotzen alles voll und nerven. Man möchte eigentlich schon wieder Winter, Schnee und Regen haben, eigentlich.
Ach Quatsch.
Nee?
Nein, ist doch toll. Lass die doch alle ein bisschen rumspinnen.
Wo wohnst du?
In Kreuzberg, in Dessau.
Ja, aber... Ja.
Wo da
mit genau? In the center of the Irsin.
Ja.
Bist du blind?
Gegenüber von der Tankstelle, wo eh keiner hingeht.
Da gehen Tag und Nacht Leute hin. Da stehen nachts Schlange, kaufen sich ihre Sixpacks. Das ist der Wahnsinn, aber trotzdem schön.
Also Sie merken schon, nachdem die Sendung letzte Woche ausgefallen ist, sind heute alle wahnsinnig entspannt und haben Zeit zu schwatzen. Nein, haben wir natürlich nicht. Ich begrüße erstmal die Gäste. Elissa Hirsemann ist heute Abend dabei. Hallo.
Hallo.
Jörg Wunder hat sich auch schon vorlaut gemeldet vom Tagesspiegel.
Okay, hallo.
Dann haben wir Martin Schwarz heute zum ersten Mal dabei.
Ja, schönen guten Tag. Ich höre mich nur so an wie Martin Böttcher, aber ja, ist eigentlich Martin Schwarz.
Ein unfassbarer, ein epic Fail im Tagesspiegel heute, wo dein Name irgendwie
das
einfach
ist aber
verändert
irgendwie
wurde.
Doch nett irgendwie.
Nee.
Eigentlich nicht.
Mein Name ist Andreas Müller, Germa Redlich macht die Technik. Es geht heute um neue Platten von Brian Wilson, den Young Fathers, Henrik Schwarz, und wir legen los mit Riley Walker. Riley Walker aus Chicago ist ein Besessener, der hat, habe ich gelesen, als relativ junger Mensch einen Job gehabt in irgendeinem komischen Essensladen. Und ist gefeuert worden, weil er im großen Kühlraum, also so einem begehbaren Kühlraum, den ganzen Tag Gitarre geübt hat. Und irgendwann haben die das gemerkt und haben ihn dann gefeuert. Ja, es war ihm nicht zu kalt, um Gitarre zu üben. Er hat gespielt, geübt, gemacht, getan. Wollte das unbedingt, das Musik machen. Hat mehrfach tatsächlich dann aber auch sein geliebtes Instrument ins Pfandhaus bringen müssen, weil er einfach kein Geld hatte, um sich was zu klauen aus dem Kühlraum, wie auch immer. Vor einem Jahr, glaube ich, ist erschienen sein Debütalbum. Das war okay. Das war schon so ein Hinweis auf das, vielleicht was kommen könnte oder vielleicht auch nicht. Denn seine neue Platte, Primrose Green, ist, sagen wir das mal kurz und knapp, ein ziemlicher Hammer. Warum? Er hat studiert die großen Meister der 60er Acid-Folk-Szenerie. Also man möchte mal so jemanden wie John Martin zum Beispiel nennen, als eine Größe. Also so Typen, die mit höchster Intensität gespielt haben und eben verbanden Folk und Jazz. Man kann, wenn man die Covergestaltung sich ansieht, auch einen Van Morrison irgendwo erkennen. Da ist ein ganz klarer Zitatverweis zu Astral Weeks. Er hat dann in Chicago in dieser rauen Szene mit Jazzmusikern gespielt, aber eben mit jüngeren Typen, die so, wir sind halt in Chicago, dann nennt man das eben Post-Jazz, gearbeitet, und die begleiten ihn jetzt auch auf dieser Platte, die relativ schnell entstehen musste, gab irgendwie nicht so viel Geld dafür. Das mag die raue Atmosphäre erklären, das mag auch erklären, dass es für ein paar Stücke keine Texte gab, weil er die einfach nicht fertig gekriegt hat, was der Sache aber keinen Abbruch tut. Wir erleben hier natürlich große Verweise auf diese Spät-60er Jahre, als eben sehr viel Experiment erlaubt war und schön war und möglich war. Und jetzt kommt dieser Typ und singt sich die Seele aus dem Leib, spielt Gitarre wie ein Besessener und wird begleitet von einer Band, für die andere sterben würden. Wir hören rein, das Titelstück, der erste Track auch auf diesem Album, Riley Walker und Primrose Green. Riley Walker. Walker, Primrose Green, das Titelstück seiner neuen, seiner zweiten Platte. Und so beginnt also dieses Album und ich behaupte und werde auch immer dazu stehen, die Spannung, die Intensität wird erhalten bleiben über 45 Minuten. 10 Stücke sind's, perfekte Langspielplattenlänge und ja, vielleicht auch eine weitere Referenz zu den schönen 60er Jahren. Aber haben Sie es gehört, was für eine Band, was für eine Intensität, wie das atmet, wie das rollt, ich bin verliebt.
Ja, würde ich auch durchaus mich anschließen. Also ich finde, es ist auch irre, wie mit was für einem Understatement die da rangehen. Also wie leicht so ein Stück immer erstmal so anderthalb Minuten vor sich hinfließt, bis er dann mit dem Gesang einsetzt. Und das immer wieder so, und einige der Stücke sind auch durchaus relativ lang, also so 5-6 Minuten und trotzdem nie auch nur eine Sekunde langweilig. Es ist so ein unterschwelliges Vibrieren in den Stücken drin. Also so ein, ja, eben so ein aus dem Jazz kommender Puls irgendwie. Und darüber dann seine Gitarre und er hat dann eben noch so einen Co-Gitarristen, also zwei Gitarristen, die so sich einander umgarnen. Das ist wirklich ganz große Kunst. Also mich hat das auch wegen des Gesangs halt nicht selten an ein bisschen an Tim Buckley erinnert, also an diese eher früheren Tim Buckley-Sachen, wo er noch nicht so völlig abdreht, also noch nicht jodelt oder sowas. Und das finde ich ganz fantastisch. Und diese Platte ist natürlich extrem retro, aber in einer Virtuositätsweise, dass es völlig egal ist, ob sie das ist oder nicht. Also,
Retro finde ich gar nicht, weil sie eben so virtuos ist. Das ist, weil, nein, du meintest gerade zeitlos, das ist so ein Instant Classic. Also man hört dieses Album einmal und denkt so, das hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Und von einer Qualität. Auf also NPR, diese Radiostation, die hatten mal was Schönes über ihn gesagt, und zwar, wenn es akustischen Swagger gibt, dann ist Riley Walker der das hat. Also Swagger ist ja so eine Mischung aus Stolz und Lässigkeit. Und es trifft wirklich total zu und dabei halt so zurückgenommen, so unaufdringlich und trotzdem voll aufs Maul.
Ich finde auch, das Retro, nicht das trifft es nicht so hundertprozentig, weil der das alles so komplett lebt, meiner Ansicht nach. Und deshalb kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er so in der Vergangenheit klaut und 40 Jahre alte Musik ausbeutet, sondern das, was er da macht, er macht da einfach so weiter, wo alle seine Vorbilder irgendwann mal aufgehört haben. Das ist für mich schon so ein Unterschied.
Sollte auch kein Vorwurf sein. Im Gegenteil. Also ich finde das auch. Also
ja, aber Retro ist ja inzwischen, ja, okay, weiß ich nicht, ist da fast schon ein Schimpfwort inzwischen. Oder es, man kann das schnell so genau, es ist ein Stigma, ne? Man kann das schnell so verstehen, so nach dem Motto, der hat keine eigenen Ideen, ja, deshalb gräbt er in der Vergangenheit und so.
Er schließt direkt an was einfach wunderbar war und führt das auch irgendwie kongenial weiter.
Von dem man sich auch fragt, warum ist es nicht wirklich weitergeführt worden? Also Van Morrison hat ja dann ganz schnell auch die Biege wieder gemacht, von solchen Sachen weg, um dann ganz schlimme Musik später auch zu machen. Terry Callier, der mir ein bisschen hier einfällt, hat leider nur 3 herausragende Alben machen können in einer bestimmten historischen Situation, die leider dann ja auch keiner gekauft hat. Und ich bin irgendwie einfach super froh, dass wir jetzt den hier haben, der tatsächlich aber natürlich mit der brutalen Intensität von heute das macht. Der kommt übrigens nördlich von Chicago, aus einer hammerharten Arbeiterstadt. Das wird im Liner-Note-Text auch mehrfach betont, dass es so ein No-Bullshit-Town ist und da kann man halt nicht irgendwie rumdödeln, da muss man schon richtig was bringen. Und wir hören ihn jetzt mal, wie er was bringt, nämlich mit dem 10. und letzten Stück der Platte. Das ist dann nochmal so die andere Seite. Da ist er mehr oder weniger solo zu hören und das Stück heißt Hidden in the Roses.
Hard in the roses, fragrant and wild, hard in the roses.
Nicht Hidden in the Roses, sondern Hide in the Roses heißt das Stück von Riley Walker aus seiner Platte Primrose Green. Und ich hatte eben sein erstes Album, sein Debüt erwähnt. Da gibt es sowas Ähnliches, aber interessanterweise nicht, komischerweise mit dieser Tiefe, wie in diesem Stück hier zu hören, was ja wirklich klingt so wie, er setzt sich mal eben hin und spielt das so runter, weil es in ihm schon gegärt hat und er muss es jetzt irgendwie rausbringen. Natürlich ist es wahrscheinlich vernünftig komponiert worden und was weiß ich und auch geübt worden. Aber das finde ich faszinierend. Also auf der ersten Platte ist er dann ein, ja, durchaus hörenswerter Songwriter, wo es dann auch so 1-2 diepe Momente schon gibt. Aber gut, das hat man dann auch schon mehrfach gehört. Und jetzt hier eben dieser Ausbruch, wie ich finde. Selbst in so einer kleinen akustischen Ballade, die das Album abschließt, bin ich tief gerührt und mitgerissen.
Aber du hast es ja auch schon erwähnt, dass er so ganz großartige Mitmusiker auf diesem Album hat. Und ich glaube, dass die einen Großteil dessen da auch stemmen, was da ist. Ich finde, dass er manchmal nicht ganz so gut singt, ehrlich gesagt, wie seine Musik ist. Also ich finde, dass er manchmal so ein bisschen so ein Ticken zu viel singt irgendwie. Und deshalb ja eben nicht so gut singt wie die Musik, aber die Musik ist natürlich fantastisch und das sind Könner, mit denen er da zusammenarbeitet. Und selbst wenn er nur mal so beiläufig das Schlagzeug angeschlagen wird oder sowas, das intensiv hast du genannt so als Stichwort. Ich finde, genau das ist es. Ja.
Ich weiß, was du meinst. Also die ersten drei Stücke sind wirklich so ein Abriss. Also da bleibt danach ist kein Auge trocken, glaube ich. Und er hat dann immer so ein hohes Intensitätslevel im Gesang. Und ich glaube, wenn du da einfach auf diese Rutsche mitgehst, dann ist das auch toll. Wenn du dann aussteigst, wird es vielleicht schwierig. Weißt du, was du meinst?
Ich finde es gar nicht so schlimm, aber ist mir aufgefallen, dachte... Könnte man vielleicht noch besser machen.
Naja, ja, also stimmt. Also ich dachte das am Anfang auch, also beim ersten, zweiten Hören, so dass der Gesang tatsächlich manchmal so ein bisschen zu dominant ist und mir die instrumentalen Passagen auch besser gefallen haben, gerade eben, weil sie so unangestrengt klingen, was der Gesang eben manchmal nicht hat. Aber andererseits finde ich schon, dass das dann auch wiederum gerade das Besondere ausmacht, dass er auch wirklich was riskiert in der Art und Weise, wie er Melodien singt, wie er Töne langzieht, wie er, also das war jetzt bei diesem Stück wenig zu hören, weil das eben so ein ganz in sich ruhendes Stück war, aber bei den etwas aufgekratzteren Stücken der Platte, die dann auch instrumental natürlich ganz anders abgehen, intensiver sind, da finde ich, merkt man das, dass er so ein bisschen teilweise, ja, vielleicht auch sogar gegen die Band ansingt oder gegen das Arrangement ansingt, aber das finde ich eigentlich eine sehr, sehr faszinierende Sache und hier, finde ich, ist das in einer ganz großartigen Harmonie. So.
Ich hatte für mich irgendwie was festgestellt, ich habe vor Jahren das erste Mal Astral Weeks gehört von Van Morrison. Und weil alle so rumgeschwärmt haben und ich hatte mit dem noch nicht so viel zu tun und dachte mir, okay, dann nehme ich mir jetzt mal Zeit, höre mir das an. Und dann hatte ich so das Gefühl halt nach diesem, weil alle so rumschwärmen, oh, es ist aber auch irgendwie ein bisschen anstrengend, dieses Album, beim ersten Hören. Und dann ging das so, ich habe es dann sehr, sehr oft gehört und dann ging das halt weg. Und genau diesen Effekt hatte ich ja auch so. Beim ersten Hören dachte ich so, boah. Also das, klar, das hat irgendwas, aber irgendwie ist es auch ein bisschen anstrengend. Aber was ich halt finde, was er echt gut macht, da ist ja so viel drin an Genre, also Jazz natürlich, Folk, und er nimmt halt immer so das Beste aus allen Welten und lässt die Scheißteile vom Jazz zum Beispiel weg. Er kriegt immer die Kurve.
Die Scheißteile vom Jazz, aber die werden wir gleich hören. Also für mich nicht. Ich finde, das sind mit dir herausragende Teile des Jazz, die wir gleich
hören. Er übertreibt es nicht.
Es ist exakt und perfekt dosiert, genau. Denn das Stück, was wir jetzt hören, explodiert hinten raus in so einer Improv-Noise-Geschichte, die aber, Damen und Herren, und dann bitte nicht erschrecken, einfach sein muss, finde ich. Also wenn die Tonalität, die Intensität nicht mehr trägt, dann muss eben einfach auch mal der Krach her. Sweet Satisfaction, Riley Walker.
I can be your love, I can be your satisfaction.
Riley Walker, Sweet Satisfaction aus seiner Platte Primrose Green. Am kommenden Montag übrigens, also am 13. April, wird dieser Künstler live zu erleben sein in Berlin. Und zwar im Monarch Club spielt er dann. Und er kann dort auftreten mit dieser Wertung im Rücken.
Hit, 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 Hit.
Na bitte, dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, wir kommen zu etwas anderem. Es ist ohnehin heute die Sendung, in der man ständig sagen kann, wir kommen zu etwas anderem. Es geht nämlich jetzt um das neue Album von Brian Wilson und das heißt No Peer Pressure. Alissa Hirsemann hat die Einzelheiten.
Genau, aber wo anfangen bei jemandem wie Brian Wilson? Er war der Mastermind der Beach Boys, ist es vielleicht immer noch. Er ist jetzt 72 Jahre alt, nicht mehr ganz so gut zu Fuß unterwegs. Ich durfte ihn bei der Berlinale erleben, da hat er den Film über sein Leben eröffnet, ein sogenanntes Biopic, das heißt Love and Mercy, ist sehr sehenswert und kommt im Juni hier in die Kinos. Und es war wirklich ein sehr bewegender Moment, als Brian Wilson mit seiner Frau und der Filmcrew dann auf die Bühne kam vom Friedrichstadtpalast. Er hat eine Menge hinter sich, das sieht und hört man ihm an. Er war drogenabhängig, medikamentenabhängig, abhängig von seinem Arzt und Psychologen. Also das Leben von Brian Wilson ist eigentlich zu verrückt, um wahr zu sein. Und in diesem biografischen Film, da gibt es eine Szene, die erzählt, glaube ich, ziemlich viel über ihn und wie er über Musik denkt. Also er ist mit den besten Session-Musikern der Vereinigten Staaten im Studio und erklärt ihnen den Song Good Vibrations. Damals ist er noch recht jung, 23, und irgendwie irgendjemand von diesen grandiosen Musikern wirft dann ein, Brian, aber irgendwie läuft da ganz schön viel parallel, das kann so nicht funktionieren. Und er guckt dann nur so verwundert hoch und sagt, warum denn nicht? Es funktioniert doch auch in meinem Kopf, ich kann es hören. Und irgendwann ist Good Vibrations dann im Kasten, es wird natürlich ein Millionenhit der Beach Boys und landläufig sowas, was dann Pocket Symphony genannt wird, also eine Symphonie für die Hosentasche. Und das zeigt, dass Brian Wilson mit den Beach Boys spätestens seit 1966 mit dem Album Pet Sounds Avantgarde-Pop gemacht hat. Er war Komponist und Produzent, gilt heutzutage als musikalisches Genie. Damals kam das vielleicht noch nicht bei allen an. Und er hatte auch innerhalb der Beach Boys es nicht immer leicht mit seinen Ideen. Sein Meisterwerk Pet Sounds fand bei den Brüdern und auch bei den anderen Zweien erstmal gar keinen Anklang, weil es halt so anders war als dieser rockige Spaß-Surf-Sound. Er war einer, der mit sehr komplexen Kompositionen in der Popmusik seiner Zeit wohl etwas voraussah. Andere Musiker haben das erkannt, also die Beatles zum Beispiel, die haben sich ja bei ihrem Sgt. Pepper Album ganz klar auf das Pet Sounds Album von den Beach Boys bezogen und Brian Wilson damit auch seinen persönlichen Sputnik-Schock beschert, weil er wollte mit seinem Album Smile eigentlich derjenige sein, der das große Rock'n'Roll-Album aller Zeiten schafft. Und bei den Beach Boys war Brian Wilson dann 1967 nur noch sporadisch irgendwie dabei, wegen Drogen, Medikamenten und anderen Abhängigkeiten. 1988 kam dann sein erstes Soloalbum raus. Gerade ist sein 11. Soloalbum erschienen, das heißt No Peer Pressure. Und das sollte eigentlich eins zusammen mit den Beach Boys werden. Jetzt ist es, wie gesagt, solo. Seit 7 Jahren ist es wieder ganz neues Material, was er da präsentiert. Und er hat auch mitproduziert und viele Gäste dabei. Das Indie-Folk-Duo She and Him zum Beispiel, den jungen Country-Musiker Casey Musgraves, Frank Ocean und Lana Del Rey sollten dabei sein. Die haben aber abgesagt. Dafür sind 3 Beach Boys mit dabei, Dave Marx, Blondie Chaplin und aus der Urbesetzung von 1961 Al Jardine. Und wir hören jetzt mal einen Song mit Al Jardine und Dave Marx. Und das ist so eine Stelle an diesem Album, wo es ganz gut funktioniert. As the time goes by and I wonder why, when I know the day is through.
Whatever Happened aus seinem neuen Album No Peer Pressure. Ja, perfekt. Grandios.
Ja, der Song ist ganz schön. Wir hören jetzt gleich noch 2 andere. Und ich muss vorausschicken, mir fällt es nicht leicht, irgendwie Brian Wilson anzukacken, weil ich mag den total. Also einige meiner wirklich All-Time-Favorite-Songs sind Beach Boys Songs. God Only Knows zum Beispiel. Also oben.
Ich denke auch, der Mann könnte jetzt wahrscheinlich den Rest seines Lebens alle 2 Monate eine total grauenhafte Platte rausbringen. Es würde nichts daran ändern. Also irgendwie an seiner Lebensleistung, dass er irgendwie so eine Art Weltkulturerbe ist, dass er eben wirklich so einige der allerschönsten Lieder der Menschheitsgeschichte sozusagen aufgenommen hat. Also keine Ahnung, vielleicht der 100 schönsten oder so, davon vielleicht 3 oder so. Und das ist ja schon Irrsinn. Und er ist halt irgendwie jemand, der ganz lange, ganz schwere Zeiten irgendwie durchgemacht hat und jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, vielleicht so 7, 8, 9, 10 Jahren oder so ein spätes Schaffensglück irgendwie gefunden hat. Also irgendwie immer getragen von anderen Leuten. Also ich habe ihn 2009 live gesehen im Tempodrom. Vor 900 Leuten, glaube ich, waren damals ungefähr da. Also lächerliche Kulisse. Er hatte eine ziemlich große Band dabei und ich war in der ersten Konzerthälfte irgendwie etwas erschüttert, weil ich dachte, oh Gott, das ist irgendwie furchtbar, das ist schlimm. Aber irgendwann hat es dann so Klick gemacht und dann dachte ich mir, nein, das ist nicht schlimm, das ist wunderschön, also ich habe die 2. Konzerthälfte quasi durchgeheult, weil es einfach so toll war zu sehen, dass der Mann irgendwie glücklich war, seine Lieder singen zu können, auch wenn er sie nicht mehr so toll gesungen hat wie früher. Und ich denke, dass das jetzt so schön klingt, da muss wahrscheinlich auch ein bisschen im Studio nachgeholfen werden. Ist aber egal. Also irgendwie ist es ganz egal, was der macht. Also ja, er hat so eine Art Narrenfreiheit oder so. Ich finde das, und hier, also in diesem Song finde ich, da würde ich auch sagen, das klappt ganz hervorragend. Es gibt andere Momente, über die muss man dann später noch sprechen.
Wir haben ja zum Glück einen echten Beachboy unter uns, nämlich Martin Böttcher, der regelmäßig zum Surfbrett greift und das auch nachempfinden kann.
Ja, aber das ist ja das große, die große Tragik der Beach Boys, ne? Dass die dieses Lebensgefühl der Surfer aufgegriffen haben. Ne? Du weißt es ja selbst, ne? Und nur einer von denen hatte überhaupt irgendwas mit den Surfern zu tun.
Und der ist dann auch ertrunken, ne?
Dennis Wilson war das. Das war der Einzige, der Verbindung zu den Surfern hatte und der einfach, man muss das vielleicht nochmal sagen, die hatten ja alle diese Wilson-Brüder, die Beach Boys zusammen gebildet haben, diesen Kern, eine furchtbare Kindheit, weil die diesen Vater hatten, diesen Übervater, Maury Wilson, der denen das Leben zur Hölle gemacht hat, weil der die ganze Zeit immer im Rücken stand und gesagt hat, ihr müsst liefern, 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 macht, macht, macht. Und das ist ja das Tragische an den Beach Boys gewesen. Die klangen ja die ganze Zeit schon früh, auch als sie wirklich angefangen haben, die haben von Dingen gesungen, die sie selber gar nicht gelebt haben. Also dieses Freiheitsgefühl und Strand, Sommer, Sonne, das gabst du für die gar nicht. Und deshalb
Doch, in den Songs.
Ja, in den Songs. Aber ich bilde mir ein, dass auch in den frühen Songs die ganze Zeit da immer schon so eine Nostalgie mitschwingt, die man hier in diesem Album auch hören kann. Ja. Und das waren nie diese jungen, naiven Menschen eigentlich. Und Brian Wilson natürlich auch nicht, weil der war dieses Mastermind der Beach Boys. Von dem war erwartet worden, dass er die Hit zu liefern hat. Maury Wilson stand ihm die ganze Zeit im Nacken, hat immer gesagt, los, liefer das hier endlich mal ab. Und das sollte natürlich immer gute Laune ausstrahlen. Und Brian Wilson hat von Anfang an ein Lebensgefühl besungen, das er selbst nie besessen hat. Und seine Lieder sind Wunschträume gewesen. Mhm. Und jetzt, mit 72, hat es dann natürlich endlich mal Hand und Fuß. Denn irgendwie hat es jetzt, also finde ich es gerechtfertigt, dass er dem durch die Finger geflutschten Leben so ein bisschen hinterher weint.
Eben fiel schon ein schlimmes Wort, nämlich ankacken. Wird das nächste Stück uns in diese Richtung drängen, Elissa?
Das ist der Helene Fischer-Moment von Brian Wilson.
Andrea Berg-Moment.
Ja, beides
Wolfgang
zusammen.
Petri-Moment.
Was hören wir denn?
Runaway Dancer featuring Cebu. Cebu.
Cebu Simonian.
Cebu Simonian. Macht's nicht besser.
Brian Wilson und Runaway Dancer aus seiner neuen Platte No Peer Pressure. Und es wurde ja angedeutet, das sei wurde alles ganz schlimm. Und überhaupt, das ist doch ein richtig guter Song. Das ist doch irgendwie super gemacht. Das Sounddesign ist der Hammer. Das funktioniert auf jedem Too Slow to Disco Dancefloor. Weißt du, wenn du jetzt verkaufen würdest, das ist ja so ein Outtake von irgendeiner Session von irgendeinem Netto Heni 1982, dann würden sie dir einen Huni bieten für die Maxi oder sowas. Nein, aber es ist halt der alte Brian Wilson, der vielleicht auf das Saxophon hätte verzichten sollen. Aber das ist doch ohne Frage ganz, ganz toll gemacht.
Das Saxophon ist nicht das Problem in diesem Song.
Nee,
der Beat. Das ist ein Beat, für den sich Andrea Berg schämen würde ich fast behaupten, weil der klingt so unglaublich billig. Und ich finde, aber trotzdem, das ist ja für mich das einzige Lied auf diesem Album, was ich persönlich erstmal nicht so gut finde, aber je öfter man es hört, ist es natürlich trotzdem eigentlich ein guter Song, so von der Melodie her und von der Anlage und vom Text ist es okay. Aber dieser Beat. Und trotzdem ist das unglaublich mutig, dass so jemand wie Brian Wilson sowas auf sein Album packt.
Aber, also, für mich gibt es irgendwie sowas Grundlegendes, was ich nicht zusammenkriege. Und zwar, Brian Wilson steht für mich tatsächlich immer noch für so eine Art Mainstream-Pop, die trotzdem total weit draußen ist. Also der Typ hat sich einfach immer Sachen getraut. Und es kam bei allen an und es war trotzdem sehr, sehr intelligent, eigentlich zu geil für diese Welt und trotzdem fanden es alle gut. Und als ich dann gelesen hatte zum Beispiel, also ich habe es gehört und dann liest man halt so ein bisschen und ich war schon so, oh mein Gott, also viele Dinge kann er einfach nicht ernst meinen, was ist da los? Und dann war halt diese Geschichte mit Frank Ocean. Frank Ocean hätte er, also amerikanischer Rapper, der nicht so oft rappt, eigentlich eher singt und Brian Wilson hätte den ganz gerne gehabt auf seinem Album als Gast. Und dann sagte Frank Ocean, ja, er würde aber gerne rappen wollen. Und da war Brian Wilson so geschockt, dass er abgesagt hat. Sowas wollte er nicht auf seinem Album. Und das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Dieses jemand, der mal genau für diese Dinge stand, was anders zu machen.
Aber das hat doch total viel Sinn. Frank Ocean ist doch ein Melodienkönig vor dem Herrn, wenn man sich seine Musik wirklich mal richtig anhört. Und das ist das, was Brian Wilson offensichtlich gehört hat oder was seine Berater gehört haben, keine Ahnung. Und das wollte er haben. Und er will einfach, warum soll er ein Rapper auf? Das wäre so eine blöde Anbiederei, die man überhaupt nicht gebraucht hätte. Nee. Also
ich bin mir ziemlich sicher, Frank Ocean hätte im Sinne von Brian Wilson gerappt.
Glaube ich auch nicht. Ein Rap im Brian Wilson Song, das hätte nicht funktioniert. Brian Wilson hat im Interview gerade gesagt, dass er nicht mal weiß, was Punk ist. Die mussten ihm im Interview erklären, was Punk ist. Ich glaube, es war mit dem Guardian, die haben ihn interviewt und haben ihn gefragt, wie er Punk-Music findet. Und er meinte, er weiß nicht, was Punk ist. Er hat nie so eine Musik gehört. Und warum soll der da auf einmal einen Rapper auf seinen Songs haben? Mhm. Was ich aber gern gehört hätte, wäre Frank Ocean, der zusammen mit Brian Wilson singt irgendwie. Ja. Oder auch eine Lana Del Rey hätte ich sehr viel lieber gehört als Zooey Deschanel, die auf eine sehr biedere Art und Weise da auf dem einen Song zu hören
bieder ist. Bieder ist überhaupt das Stichwort. Dieses Album ist sowas von bieder und das, vielleicht habe ich da, ist das auch aber mein Problem, dass ich das nicht zusammenkriege.
Aber ich meine, diese Platte ist besser als das letzte Beach Boys Album und es ist besser als seine letzten Solo-Alben. Ich habe einen amerikanischen Facebook-Freund, der einerseits Exotika-Sammler und Experte ist, andererseits in Noise Freak-Rock-Gruppen spielt. Und der postete gestern oder war es heute, hey, ich habe ein paar Sachen aus dem neuen Brian Wilson-Album gehört. Das ist ja richtig geil. Ich glaube, ich hole mir die auf Vinyl. Und ich denke so, wie geht das denn zusammen? Und ich denke so, okay, das ist einerseits natürlich Kalifornien. Es geht denen sowieso. Wahrscheinlich können die gar nicht anders, wenn die sowas hören müssen, die gleich irgendwie anfangen zu schwingen oder so. Aber wo du einfach merkst, so, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt zu dem, was er in den letzten 25 Jahren oder so gemacht hat, dann ist das hier mal ein richtig gutes Album. Es gibt ja auch Momente, ich habe die wirklich ein paar Mal über Kopfhörer gehört, wo musikalisch Sachen passieren, wo du denkst, da fällt dir alles aus der Hose, weil das so kompliziert ist, so weggedreht. Es klingt aber so, als würden die das mal eben im Vorbeigehen spielen. Und da habe ich einfach viel zu viel Respekt vor, als dass ich da in die Torte kacken wollte.
Und es sind ja auch wirklich ganz tolle Melodien dabei. Und so. Deshalb würde ich auch sagen, es ist wirklich ein gutes Album.
Aber es ist auf eine gewisse Weise auch verstörend, finde ich. Also weil zum Beispiel eben dieser Song, der ist tatsächlich auf eine, wie ich finde...
Hast du ihn aus dem Kopf?
Nein, ich wollte gerade sagen, der ist total eingängig. Der ist, und das ist eben wirklich dieser Schlagermoment. Und ehrlich gesagt, das ist was, das geht für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Also... Schlager und Brian Wilson.
Aber die waren auch schon immer Schlager.
Nein. Na klar. Pop.
Brian Wilson, Sail Away aus seiner neuen Platte No Peer Pressure hier im Soundcheck auf Radio 1. Und das ist die Wertung dafür.
Hit. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
Martin Böttcher und ich sind die wahren Beach Boys und sagen, diese Platte ist ein Hit. Elissa und Jörg sagen, sie geht in Ordnung. Mehr als geht in Ordnung ist für mich das neue The Amazing Album. Picture You heißt es. Für mich eine der großen psychedelischen Jam-Rock-Bands Skandinaviens, wenn nicht sogar der westlichen Hemisphäre. Broken hören wir jetzt aus dieser neuen Platte von The Amazing.
Check. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Als dieses Stück lief, haben wir uns gerade gefragt, wie viele Calexico-Alben gibt es eigentlich? Ich sage 38.
Da sage ich 37.
503.
15?
So kommt es einem vor, nicht? Wie ein Uhrwerk, plumpsen sie raus. Nee, der Uhr ist ein falsches Bild. Wie aus dem Esel. Nein. Egal. Falling from the Sky war gerade zu hören von Calexico aus dem neuen Album Edge of the Sun, heute erschienen. Und hier ist der Soundcheck auf Radio 1 mit Elissa Hirsemann, Jörg Wunder, Martin Böttcher, Andreas Müller, Germer Redlich an den Reglern, wie wir so schön und flapsig gerne sagen. Und wir reden jetzt über die neue Platte der Young Fathers. Bitteschön.
Ja, die Young Fathers, die angeblich so heißen, weil sie alle drei nach ihren Vätern benannt wurden. Das sind drei 27-jährige männliche Bewohner Edinburghs. Zwei von ihnen haben einen afrikanischen Migrationshintergrund. Der dritte ist sozusagen Bioschotte. Und warum das erwähnenswert ist? Die Platte heißt White Men Are Black Men Too. Und ja, richtet sozusagen damit von selbst erstmal den Fokus auf die in der zeitgenössischen Popmusik ja doch immer wieder und zuletzt beispielsweise auf den Alben von D'Angelo und Kendrick Lamar verhandelten Race Issues. Natürlich soll der Albumtitel irgendwie provozieren, indem er das ja auch in sich negiert. Und das schafft er auch. Also es wurde schon recht heftig darüber rumdiskutiert. Die drei, das sind Aloysius Massaqua, geboren in Liberia. Die Eltern sind mit ihm vor dem Bürgerkrieg nach Großbritannien geflohen. Der zweite ist Caius Bankole, geboren in Edinburgh als Sohn nigerianischer Eltern. Und der dritte, Graham G. Hastings, der in einer Sozialbausiedlung im Norden Edinburghs aufgewachsen ist. Die haben sich kennengelernt über ihre Leidenschaft für Hip-Hop bereits in Teenager-Jahren, also angeblich mit 14. Nach ein paar Mixtapes und EPs haben sie dann Anfang 2014 ihr Debütalbum rausgebracht, Dead, eine recht abstrakte Hip-Hop-Platte, die zwar jede Menge Kritikerlob eingefahren hat, aber in den Charts total untergegangen ist. Irgendwie sollen angeblich so 3000 Exemplare verkauft worden sein. Bis dann im letzten Oktober, zur Überraschung aller, die Band mit dieser Platte den Mercury-Preis gewonnen hat, also einen der bedeutendsten Musikpreise der Welt. Gegen Favoriten wie FKA Twigs, Damon Albarn oder Kate Tempest, die sich dann aber wenigstens mit dem Soundcheck Award trösten durfte. Die Band war wohl selbst ein bisschen geschockt, entzog sich dem sofort einsetzenden Medienrummel ein wenig, indem sie sich beispielsweise weigerte, dem aus ihrer Sicht reaktionären Teil der britischen Presse Interviews zu geben. Und flüchtete erstmal in den Berliner Winter, wo sie sich dann in einem eher improvisierten, angeblich ohne Heizung ausgestatteten Studio in Moabit an die Arbeit für ihr neues Album gemacht haben. Das Ergebnis der Aufnahmesessions, die dann in Edinburgh vollendet wurden, ist jetzt erschienen, wird in den britischen Medien wieder ziemlich euphorisch besprochen und wird die Band sicherlich in die nächste Karrierestufe befördern. Eine Hip-Hop-Platte ist es allerdings nicht geworden. Die Band möchte auch nicht gerne in Kategorien eigentlich eingepresst werden. Sie empfiehlt, das Album im Laden unter Rock und Pop einzusortieren. Ob das seine Richtigkeit hat, könnten wir gleich diskutieren. Wir hören als erstes den Song Rain or Shine.
Schwupps reißt es ab, aber das ist natürlich künstlerisch so gewollt von den Young Fathers. Rain or Shine aus ihrer Platte White Men Are Black Men Too. Dieses Stück, wenn ich das mal sagen darf, zeigt für mich die Problematik ein bisschen auf, die ich hier entwickelt habe bei dieser Band sogar und auch natürlich bei dieser Platte. Das ist am Anfang wirklich ein Hit und man denkt so, yeah, cool, tolle Nummer. Und dann meandert es sich im Nervigen, teilweise fast schon im für mich so ein bisschen gewollt zerstörerischen, so wie es The Fall ja seit Jahrhunderten mit ihrer Musik auch immer wieder machen. Ungeheizte Keller oder Studios, das kennt man dann wahrscheinlich eh aus Edinburgh. So richtig höre ich es dann letztlich aber doch nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, werde mit einem Hammer geschlagen, der dann aber auch nicht so richtig wehtut, der einfach nur so ein bisschen nervt für mich.
Ich glaube, also ich sehe die Platte anders, ehrlich gesagt, weil für mich, ich glaube, also es hat meiner Ansicht nach was damit zu tun, in welchem Zusammenhang man diese Platte hört und wie man sich selber fühlt. Und wenn man vielleicht selber gerade irgendwie genervt ist oder nicht so richtig sich auf Musik einlassen will, dann ist die Platte schwierig. Aber ich glaube, wenn man selber relativ entspannt daran geht, dann ist es eine Platte, in der man erkennen kann, dass da Musiker eine musikalische Vision haben, was ja erstmal schon sehr schön ist, und diese Vision aber auch umsetzen können in Musik. Und das finde ich das Tolle an dieser Platte, dass sie es hinbekommen, ganz anders und trotzdem für mich zumindest gut zu klingen. Dieses Album ist natürlich wie so ein Sandsturm, der einem irgendwie die Haut auch so ein bisschen vom Körper rubbelt oder die Härchen vom Trommelfell wegrasiert, teilweise. Aber ich finde trotzdem, die schaffen es immer wieder diesen Bogen hinzubekommen, dass es eben doch nicht nervend ist. Aber so habe ich das nur empfunden.
Also ich sehe es ein bisschen so ähnlich wie du, Martin. Also ich finde auch, dass es, also also oder beziehungsweise bei mir ist es eine Mischung aus euch beiden. Am Anfang hat mich nämlich auch diese Haltung irgendwie so ein bisschen gestört. Also dass ich das Gefühl habe, die wollen um jeden Preis vermeiden, dass das eingängig ist. Also beziehungsweise eingängig ist es, aber die wollen das vermeiden, dass es irgendwie glatt ist oder dass es womöglich irgendwie so richtig abgeht und ein richtiger Hit wird. Und ich denke, in mindestens 3, 4, 5 Stücken der Platte stecken richtige fette Hits. Aber es wird halt immer total gegen den Strich gebürstet mit 1000 Störgeräuschen verfremdet, die Stimmen sind irgendwie gefiltert bis zum geht nicht mehr. Teilweise, also hier in diesem Stück gibt es so ein Chor, der dem Sänger quasi mal antwortet, der ist kaum hörbar und der ist trotzdem ganz wichtig, weil er, also wenn man auf die Textebene geht, entscheidende Dinge sagt. Das ist so ein ganz dystopischer, düsterer, urbaner Sound, wo ich manchmal denke, der kann vor Ambition kaum laufen, aber dann macht es irgendwann bei mir doch Klick und ich sehe auch, dass das irgendwie, ja, dass es tatsächlich als Ganzes erstaunlich gut doch funktioniert. Und also ist es eine Platte, in die ich schwierig reingekommen bin, weil ich eben, wie gesagt, am Anfang von der Haltung etwas abgestoßen war und dachte, nee, das ist mir zu viel Kunstkopfkacke irgendwie oder sowas. Aber irgendwie hat es mich doch eingesaugt. Und mittlerweile finde ich eben auch gerade das, was mich am Anfang gestört hat, fast spannend.
Was mich an dieser Platte wirklich irgendwie umgehauen hat, ist diese Mischung aus, die sind extrem wütend, aber auch versöhnlich zugleich. Also und versöhnlich in dem Sinne, dass man als Hörer das Gefühl hat, die wollen irgendeine Art Dialog mit dem, der das Album hört. Und das fand ich dann irgendwie total gut. Obwohl sie halt so wütend sind, und das hört man ja auch total, ist da nicht... Wir sind jetzt wütend, weil wir jung sind und weil wir alles scheiße finden, sondern wir wollen was verändern. Also wir wollen, ja, so wie gute Popmusik ja eigentlich auch sein soll. Was für ein Kopf und für ein Arsch.
Das finde ich eine interessante Beobachtung, zumal ja die Produktion auch transparent ja angelegt war. Also man konnte ja hingehen, zugucken, Sie haben es auf jeden Fall angefangen, aber glaube ich nicht durchgezogen, so Quality-Listening-Sessions gemacht, also wo sie so halbfertige Songs dem Publikum vorgespielt haben, gefragt haben, was sie davon halten und so. Gut, vielleicht bin ich einfach nicht dialogfähig. Das ist schon klar. Die Young Fathers mit Old Rock'n'Roll aus ihrer Platte White Men Are Black Men Too. Und manche wissen, das ist eine sehr interessante, in den Farben blau und weiß und grau-schwarz gestaltete Seite auf Facebook gibt. Ich glaube, die sehen alle so aus. Aber naja, nicht alle heißen Andreas Müller Soundcheck und nicht alle sind so benutzerfreundlich und sympathisch wie diese Andreas Müller Soundcheck-Seite auf Facebook. Dort wird auch schon vor der Sendung debattiert, kommentiert. Zumal ja auch vor der Sendung schon so ein bisschen zu erfahren ist, was zu hören sein wird. Und da gab es zum Beispiel einen Kommentar, naja, das ist ja wieder typisch, diese Band wird dann wieder, finden wieder alle toll, das ist so, wo es wieder totaler Blödsinn eigentlich ist. Und so, ich fand das einen ganz interessanten Kommentar. Du hast ja eben auch schon, Jörg, gesagt, in der englischen Presse ist man ja auch wieder des Lobes voll. Weil diese Band natürlich ganz viele Dinge einfach mal vermeidet, ignoriert, als Statement auch von sich weist. Man möchte eben bestimmte Sachen nicht erfüllen. Elissa sagte eben, sie wollen aber trotzdem in Dialog treten. Wobei mich bei diesem Stück dann noch die Frage ereilt, was wollen Sie mir damit sagen? Oder was wollen Sie mich fragen? Was möchte ich Ihnen antworten? Keine Ahnung. Ich bin mir da nicht sicher. Also da ist viel Lust an viel Zeug, aber ich bin mir nicht sicher über die Tiefe und die andere Ebenen, die mir das dann als Kunstwerk vielleicht zugänglich machen oder erkennbar lassen machen.
Die Stärke, aber gleichzeitig auch die Schwäche von dem Album ist, glaube ich, dass die auf gar keinen Fall, also das sagen sie auch selbst, in eine Schublade gesteckt werden wollen. Und das haben sie sich so als Prämisse für dieses Album vorgenommen oder überhaupt für ihre Musik. Wir wollen nicht Rock sein, wir wollen nicht Pop sein, wir wollen nicht Hip-Hop sein, sondern wir wollen irgendwie alles sein oder gar nichts. Und das ist, glaube ich, ja, erstmal unglaublich schwer, sowas in Sound umzusetzen, ohne dass vielleicht Leute, die sich so regelmäßig in popmusikalischen Zusammenhängen bewegen, das irgendwie so anerkennen können. Weil natürlich sehnt sich der Kritiker und ich glaube auch der Fan irgendwie danach, sagen zu können, das hört sich an wie und das sitzt hier in dieser Kiste drinne und da gehört es auch rein.
Ja, aber beim Kritiker würde ich dir sofort widersprechen. Das ist ja das, wonach der Kritiker giert, eben etwas zu finden vielleicht, das sich nicht sofort referenzmäßig erfassen lässt.
Ja, so tun wir immer.
Da irgendwie was, wobei ich sage, für mich klingt das hier wie die Beatniks. Wie die erste Maxi der Beatniks. Haha, Referenz, wer war damals schon dabei? Hände hoch.
Ja.
Und wer hat sie in Ost-Berlin auf der Insel gesehen?
Heroes of Hip-Hop Rising.
Ja, das war ja die miese Nachfolgeorganisation.
Gar nicht so mies, aber...
Ja, die erste LP war okay, aber dann schrecklich. Und dann wurde ja John Franti draus und seitdem schämen wir uns.
Das trifft ja auch nicht aufs ganze Album zu.
Ich wollte dieses Album ja gar nicht gut finden. Eben weil alle da schon wieder so...
Hauptsache dagegen.
Genau, von wem ich das wohl habe.
Keine Ahnung.
Und dann?
Ja, und dann habe ich es mir angehört, mich damit irgendwie beschäftigt und dann konnte ich mich nicht mehr wehren. Und das, ich weiß nicht, es ist so, ich dachte so, irgendwie ist das Album wie ein Freund, wie ein guter Freund, der im Umgang vielleicht so ein bisschen ruppig ist und manchmal auch schockierende Sachen sagt, aber halt nicht korrumpierbar. Der ist ehrlich und offen und dafür liebt man ihn. So kommt mir dieses Album irgendwie vor. Die sind so, also obwohl sie in keine Schublade wollen, das ist wahrscheinlich die größte Angst tatsächlich, die sie haben, sind sie dann aber total angstfrei und schwimmen weit raus. Ich meine, nach dem Mercury Prize hätten sie jetzt auch was ganz anderes machen können, weil der Name ist jetzt bekannt.
Aber die Frage ist, ob das nicht auch wieder eine Schublade ist. Also, dass man sozusagen sagt, irgendwie Aufmerksamkeit entsteht dadurch, dass wir anders sind sozusagen. Und diese Andersartigkeit kultivieren wir jetzt sozusagen bis in die feinsten Verästelungen hinein. Also wie gesagt, das finde ich irgendwie fragwürdig, aber andererseits finde ich das Ergebnis faszinierend. Also weil ich finde tatsächlich, dass die einen Sound entwickelt haben, der dann wiederum total erkennbar ist. Also der nicht in jedem Stück sich gleich anhört, sondern in jedem Stück irgendwie anders ausdifferenziert ist. Aber eigentlich doch, wenn man so ein bisschen die Ohren aufmacht, jede der 12 Songs auf dieser Platte sofort als Young Fathers Song zu erkennen ist.
Ja, aber für mich liegt über diesem wie ein Galert, der mich, also ein transparenter Galert, der mich abhält, diese Musik gut zu finden, dieses Ding, dass mir da zu viel Theorie drin ist, zu viel Aufgeschriebenes. Wir machen jetzt das nicht. An der Stelle werden wir jetzt mal irgendwie das reinschleifen, weil das gerade ein Loop ist, der vielleicht zu gerade läuft. Und das... Ich habe überhaupt nichts gegen anstrengende Musik. Das ist überhaupt nicht das Ding. Manchmal muss es auch wehtun oder oft und überhaupt. Aber das finde ich einfach fast ein bisschen ärgerlich. Also so diese, das ist ein Konstrukt. Und
aber machen das
Freiheit nicht. Ist, weiß ich nicht, ob das so frei ist, aber es ist, es ist mir einfach zu konstruiert und das stört mich.
Aber machen das nicht alle jungen Leute heutzutage?
Ja. Nein.
Weil sie es einfach können.
Nein.
Also das ist wirklich die Frage, die mich sehr interessiert. Was würde passieren, wenn die sich in ein paar Jahren mal locker gemacht haben? Wie klingt das dann? Das finde ich spannend.
Wie Brian Wilson.
Ja, also, vielleicht ist das so eine Zwischenstufe, weißt du? Ja. Und die wehren sich eben dagegen von außen, dass irgendjemand von außen sagt, ihr müsst jetzt aber, ihr seid Mercury-Preis-Gewinner, jetzt werdet noch ein bisschen zugänglicher und jetzt macht das doch und so und so. Mhm. Das wollen sie nicht. Und vielleicht ist das wirklich nur einfach so der nächste Schritt. Und die Interessanten...
Wenn so unzugänglich ist, ist doch genauso eine blöde Reaktion. Und was,
nee, also, das ist ja, wenn man so will, du hast es ja selber geschildert, ne? Die laden die Leute ein, dass die sich die sie überhaupt nicht kennen, die setzen sich der Kritik von wildfremden Leuten aus, ja, damit die sagen können, was sie von der Musik halten, machen das also alles sehr präsent. Und das ist für mich so sich öffnen, der Kritik öffnen, aber gleichzeitig vielleicht auch signalisieren, es ist ein großes Experiment, in dem wir uns befinden und das ist noch lange nicht abgeschlossen.
Ich glaube, es war ein masochistischer Akt. Das war, die haben, du hast gesagt 3000, ich glaube, die Zahl war viel niedriger. Die haben etwas über 1500 Platten in England verkauft. Interessanterweise nach dem Mercury auch
aber
nicht mehr so wahnsinnig viel.
Sie haben mehr
viel
Facebook-Freunde als wir.
Okay, das gehört heutzutage auch nicht zu. Ich meine, was haben wir jetzt? 1546, da lacht Helene Fischer drüber. Nee, das war ein masochistischer Akt irgendwie. Die haben diesen Mercury Prize gewonnen. Das war, glaube ich, der schlimmste Schock ihres Lebens. Und dann gehen sie hin und zeigen den nackten Hintern und sagt, hier ist die Gerte, schlag zu. Wir stellen uns an die Wand, wir lassen uns kreuzigen. Ich meine, hey, welcher ernstzunehmende Mensch lädt denn irgendwie Zuschauer ins Studio ein? Hörer? Die sollen die Platte kaufen und dann ist gut. Normalerweise.
Ja, aber die verweigern sich eben.
Es ist so eine Anti-Popstar-Haltung.
Ja, genau.
Auch. das riecht für mich zu sehr nach autonomem Jugendzentrum und alter Salami unter der Bettdecke.
Wenn sie auf ihren eigenen Mercury Prize gewettet hätten, dann hätten sie, glaube ich, richtig viel Geld verdient. Ich glaube, die Quoten waren irgendwie sowas wie 18 zu 1.
Also in anderen Worten sind nicht mal richtige Schotten, weil jeder vernünftige Schotte hätte auf irgendeinen Scheiß gewettet, um sein letztes Sozialhilfegeld loszuwerden. Gut, lauter Theorien. Wenn Sie mal wieder in der Stadt sind, werden wir Sie danach befragen. Hier kommt noch ein Stück, 27 heißt es. I know that it's hard for me. I know it's this hard for me. Young Fathers 27 aus ihrer Platte White Men Are Black Men 2 und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
Elissa Hirsemann und Jörg Wunder finden, diese Platte ist ein Hit. Martin Böttcher und ich finden das nicht.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Letzte Platte in der Sendung. Sie kommt von Henrik Schwarz und heißt Instruments.
Die Popmusik, die kennt ja viele geschmackliche Entgleisungen und besonders scheußlich wird es normalerweise, wenn Musikern nichts mehr einfällt und sie deshalb auf irgendwelche Philharmoniker, Sinfoniker oder vielleicht ganz schlimm Filmorchester zurückgreifen, um mit denen altbekannte Songs neu einzuspielen. Ihr wisst schon, sich neu erfinden, ungeahnte musikalische Seiten zeigen, überraschende Ernsthaftigkeit, Qualität der Songs etc. 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 Solchen Unsinn bekommt man da oft zur Rechtfertigung entgegengestellt. Schlimmstes war also zu befürchten, als es hieß, der vor Jahren aus dem tiefsten Süden nach Berlin umgezogene Henrik Schwarz plane ein Album mit klassischen Instrumentalisten. Henrik Schwarz, muss man dazu sagen, renommierter DJ, Produzent, macht nämlich eigentlich elektronische Musik, vergleichsweise anspruchsvolle, aber eben mit kickender Bassdrum, fest im Techno-House verwurzelt. Und man muss festhalten, ganz so schlimm ist es dann doch nicht geworden. Denn das liegt wohl daran, dass Schwarz erstens jede Menge Erfahrung außerhalb des Clubs hat. Er arbeitete unter anderem schon mit dem norwegischen Jazzer Bugge Wesseltoft zusammen. Und er feilt auch schon seit Jahren an diesen Aufnahmen, die jetzt hier auf Platte gefunden, ihren Weg auf die Platte gefunden haben. Zweitens hat Henrik Schwarz mit Johannes Brecht offenbar einen fähigen Arrangeur an die Seite genommen. Und drittens versucht er auf diesen Instruments genannten Album gar nicht erst, mit einem Hybrid aus Klassik und Clubmusik, sondern er lässt seine Tracks komplett vom sogenannten Tokyo Secret Orchestra nachspielen. Angeblich, um zu überprüfen, ob diese Clubmusik überhaupt noch eine Bedeutung hat, wenn man ihr alle synthetischen Sounds und die Beats nimmt. Und hat sie? Irgendwie schon. Sein Dancefloor-Hit Walk Music erstrahlt da zum Beispiel noch einmal ganz neu.
Henrik Schwarz und das Tokyo Secret,
Secret Tokyo Orchestra? Tokyo Secret Orchestra.
Mit Walk Music 4 aus dieser Platte Instruments, an der mich maßlos geärgert hat, dass ein Aufkleber draufklebte auf der Außenhülle. No Kick Drum. Was soll der Scheiß?
Ja.
Albern.
Einerseits natürlich albern, andererseits vielleicht für Leute, die Henrik Schwarz nur aus diesem ganzen Club-Zusammenhängen kennen, vielleicht doch eine ganz faire Warnung, so nach dem Motto, dass das doch was ganz anderes ist, weil es hat ja mit dem Club eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun.
Aber das ist doch diese Musik jetzt, der Clubgänger wird ja auch älter, beziehungsweise es gibt ja diese neue Offenheit, dass Leute, die an elektronischer Musik plötzlich auch an neuer Musik interessiert sind, einfach weil Neutöne häufig mit interessanten Softwarelösungen arbeiten, weil im Berghain auch mal irgendwie neutönischerer Krach läuft, ist man da jetzt sensibilisiert. In der neuen Heimat gibt es so komische Streichquartettkonzerte hin und wieder, all sowas. Da scheint doch durchaus eine Schnittmenge zu sein, oder wie?
Also, wenn du mich jetzt, Jörg sagt.
Ich weiß es auch nicht, aber also ganz bestimmt, und zumal ich nehme an, die Schnittmenge wird wahrscheinlich aus beiden Richtungen kommen irgendwie. Also so, ich glaube schon, dass es so, gerade auch bei den Produzenten von Techno-Musik oder elektronischer Musik im weitesten Sinne irgendwie schon so eine Sehnsucht nach diesem intellektuellen Überbau gibt und nach diesem Referenzreichtum, der sich dann auftut irgendwie, ja, man kann mal irgendwie auf Schönberg oder Stockhausen oder was weiß ich was verweisen oder auf Romantik und auf Brahms und so. Und also da ist sicherlich irgendwie was da, aber ehrlich gesagt, bei dieser Platte finde ich, ist relativ wenig da. Und zwar, weil ich finde, dass die Stücke irgendwie dass die Stücke in dieser Darreichungsform eben so sinfonisch, kammermusikalisch keine wirkliche Substanz haben oder wenig Substanz haben. Das ist natürlich super nett anzuhören in den meisten Fällen und läuft so durch, aber ich sehe den Punkt irgendwie nicht. Also ich sehe nicht den Punkt, warum es so sein soll. Ich finde andere Annäherungen an elektronische Musik viel spannender, also im nicht elektronischen Zusammenhang, sei es jetzt aus Richtung Jazz. Also da gibt es natürlich auch immer wieder ganz furchtbare Sachen, die fürchterlich schräg laufen und schief laufen. Also wie du Andreas eben schon im Off meinte, diese Burge Wesseltoft, Henrik Schwarz, das ist irgendwie auf Act Music oder so. Das sind, finde ich, furchtbare Crossover-Versuche, die total schief gehen. Aber zum Beispiel habe ich neulich das Konzert von auch ehemals Act-Musiker Vijay Iyer gehört. Und die haben mit einem Trio im Jazz-Modus so etwas, also eine Art von Meta-Techno gespielt. Das war der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, also das hier ergibt für mich keinen Sinn. Da höre ich mir lieber 10 Platten von Michael Nyman hintereinander an oder sowas.
Ich glaube auch, dass vielleicht einfach das auf der kompositorischen Ebene einfach nicht so viel da ist. Also viele Jahre zurückgehend gibt es ja schon die Ansätze vom Kronos Quartett, die dann irgendwie Kraftwerk spielen oder irgendwie sowas. Was ich übrigens auch ziemlich dämlich fand, davon mal abgesehen. Aber da gibt es dann eben Lieder. Also das sind klare Strukturen, Anfang, Mittelteil, Ende. Hier haben wir es ja mit sich bewegenden Flächen zu tun, ne? Und es hat dann eben, glaube ich, einfach nicht die repetitive Kraft und Eleganz großer Minimal Music Komposition. Solche Orchester können schwerlich, finde ich, solche Rhythmen packend wirklich durchhalten, komischerweise, weil sie ja auch kein Wunder sonst aus der Maschine kommen. Ich finde es auch auf eine seltsame Art und Weise einfach unbefriedigend.
Ich glaube aber, es ist für Musiker, Künstler, die aus einer sehr beat-orientierten Musik kommen, total interessant, mal zu gucken, was passiert, wenn der Beat weg ist. Also er hat im Prinzip mit No Kick Drum sein Konzept aufs Album geschrieben. Und ich finde es interessant, ich habe die freundliche Übernahme von Chilly Gonzales. Der hat da was Ähnliches beobachtet, weil im Rap ist es gerade auch sehr beliebt, Rap ohne Beats zu machen, also ohne Drum. Und dann mal gucken, was da so übrig bleibt. Vielleicht ist das so eine Herausforderung zu sehen, ob man tatsächlich, naja, ein richtiger Musiker ist oder weiß ich nicht. Wenn man dann nur noch so dieses Gerüst hat, also wirklich Minimal Music zu machen.
Wobei Minimal Music halt anders funktioniert, aber wir lassen uns weiter herausfordern, nämlich mit der Komposition Cloud 3. Cloud 3. Henrik Schwarz lässt seine Stücke von einem Orchester spielen. Dieses Lied fand ich jetzt nicht so gut, weil es das viele der Probleme, die wir gerade angesprochen haben, exemplarisch dann auch wirklich aufzeigt. Also die Pausen, die dort sind, sind keine Pausen, die etwas bringen, etwas entstehen lassen, sei es auch nur Spannung oder Intensität oder was weiß ich, sondern sie sind da, weil sonst eben auch nichts da ist. Also es fehlt ein zusammenhaltendes Element, das wäre eine Bassline oder eine erkennbare Bassline oder eben ein bestimmter Beat. Man merkt die Probleme der Musiker in tatsächlich dem Zusammenhalten dessen, was da aufgeschrieben ist. Also ich habe immer die Angst, gleich fallen sie alle auseinander. Das ist mit Sicherheit nicht so gewollt. Und was man schön allerdings hören konnte, ist, welche Dynamik dann eben doch noch auch in so einem Orchester eben steckt. Also wirklich, dass das hier auch mal was laut wird, was man ja auf heutigen Platten selten hat, dass es mal von leise zu laut und wieder zurückgeht.
Aber muss das vielleicht dazu sagen, wir reden ja immer so von Dance-Music oder Techno und House und natürlich gibt's da auch Qualitätsunterschiede. Und Henrik Schwarz ist schon jemand, dessen Tracks an sich so ein bisschen sinfonischer angelegt sind als so ein normaler Dancefloor-Track. Und das kommt dem, meiner Ansicht nach, dann trotzdem auf diesem Album so ein bisschen entgegen, dass im Original auch ein bisschen mehr passiert. Es gibt also zumindest ein bisschen Material, an dem sich dieses Tokyo Secret Orchestra abarbeiten kann. Das hat natürlich trotzdem sowas wie ich vergleiche das ganz gerne so mit Filmmusik oder auch Peter und der Wolf so ein bisschen. Die Instrumente versuchen da manchmal mehr zu sprechen als zu spielen. Und ich weiß gar nicht, wer hört sich zu Hause so Filmmusik, also diese richtigen Scores an eigentlich.
Ich.
Ja, es gibt Leute, aber es sind relativ wenige Leute.
Die kranke
und, nee, ich glaube gar nicht, dass es krank ist oder so, aber ich glaube, Filmmusik, das hat ja einen Grund, da ergibt sich diese Atmosphäre aus dem Zusammenspiel, aus der Musik eben und den Bildern. Und hier in diesem Fall bei den Tracks von Henrik Schwarz ergibt sich das normalerweise aus dem Zusammenhang Club eben plus Beat. Das ist diese magische Mischung. Und das ist natürlich, da hast du eine Komponente komplett rausgenommen hier und nimmst dann auch noch die Bassdrum weg. Und da bleibt eben dann eben nicht mehr so unglaublich viel übrig.
Komischerweise hätte man ja sogar ein Klassik-Arrangement machen können mit einer klassischen Pauken, also oder sowas. Also es hätte ja nicht eine Bassdrum sein müssen. Also so, kennt ihr den Soundtrack zu The Life Aquatic, diesem Film von Wes Anderson? Da gibt's ein Stück von Mark Mothersbaugh, also dem Devo-Typen. Das fängt so an wie so ein sehr schnelles Techno-Synthie-Pop-Stück oder sowas und mittendrin switcht es dann um in ein klassisches symphonisches Arrangement. Und das ist grandios irgendwie, weil es eben sozusagen beide Herangehensweisen miteinander also es gibt einen kleinen Break sozusagen, aber dass es die so miteinander verbindet und die Klassik-Version sozusagen, die ist noch dynamischer als das Original. Also das finde ich dann wirklich begeisternd.
Lass hier das nächste Stück einfach schon mal so ein bisschen anlaufen. Damit wir so einen kleinen Eindruck kriegen, weil wir sind schon bald fertig hier. Die Frage ist ja cui bono, wie wir Lateiner sagen. Die Platte ist bei Sony Classical erschienen. Das ist dann der deutliche Hinweis, wir haben es hier mit seriöser Musik zu tun und da sind vielleicht Sachen auch verboten, ich weiß es nicht. Was soll das Ganze? Es gibt ja schreckliche Versuche, klassische Musik an junge Menschen zu bringen mit allerlei Event-Geschichten. Was, glaube ich, Blödsinn ist, weil die kommen sowieso jetzt demnächst. Genauso wie 2015 ganz viele Leute Jazz werden hören. Gibt es für jüngere Menschen keine Schranken mehr, die sie aufhalten, zu hören, was sie wollen? Weil es gibt Streaming-Dienste etc. Also alles da für einen kleinen Taler. Ja, was soll das hier?
Also ich finde tatsächlich interessant, jetzt so schwarz auf weiß zu hören, was da jetzt übrig geblieben ist. Und für mich ist es so, es ist weder das eine noch das andere und es ist nicht mal das dazwischen. Also
sagen wir doch mal, wie es ist. Hier Henrik Schwarz versucht irgendwie aus der Einbahnstraße Clubmusik rauszukommen, nimmt da den Weg Richtung Klassik, erhofft sich dadurch vielleicht auch ein bisschen ernster noch genommen zu werden, als er ohnehin schon wird. Und die Klassik erhofft sich eben eventuell von solchen Dingen mehr Anerkennung und vielleicht ein jüngeres Publikum.
Street Credibility.
Und beides ist meiner Ansicht nach Quatsch. Henrik Schwarz hat einen guten Namen, der braucht, vielleicht ist ihm langweilig mit seiner Clubmusik und er wollte mal was anderes probieren. Ja gut, kann er ja machen. Ja.
Ich glaube, er hat viel gelernt, um jetzt wieder Clubmusik, gut, noch bessere Clubmusik zu machen.
Aber ich glaube, Leute, die wirklich Club-Sounds hören oder die von mir in den letzten Jahren die Auswüchse von Dubstep und was weiß ich gehört haben, die sind besser bedient mit einem Alban Berg Originalstreichquartett oder einem John Cage Minimal-Getüftel als mit sowas. Und ich glaube, die Leute werden das dann auch von selbst wieder finden. Allein, weil sie gerade im Soundcheck die Namen John Cage und Alban Berg gehört haben. Nicht Damon Alban Berg, sondern Alban Berg, meine lieben Kinder. Ja, ich sage einfach jetzt mal, das war's. Wir hören dann auch mit Henrik Schwarz auf und machen jetzt mal eine Live-Wertung. Vielleicht kann Germa dann auch noch unterstützend den entsprechenden Jingle abfahren. Elissa?
Ich sage, es geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Jörg?
Ja, so richtig böse kann man nicht sein. Geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Tja, geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Genau.
Geht in Ordnung.
Viermal geht in Ordnung für Henrik Schwarz Instruments. Es geht ja gleich im Programm weiter mit den Nachrichten. Und danach gibt's Jürgen König und Lost in Music. Vielen Dank, Elissa Hirsemann,
gern.
Jörg Wunder, Martin Böttcher.
Pleasure is mine.
Germa Redlich war unser Techniker. Mein Name ist Andreas Müller. Machen Sie es gut, bis denn. Und kommen Sie Montag in den Monarch zu Riley Walker. Tschüss.
Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.